Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem Weltwochetag, 26. Februar 2026, mit einem schweizerischen Schwerpunkt, Thema Rotfunks Erben, wie die SRG, das wäre also das Ensemble von ARD und ZDF, die ganze Organisation zusammengenommen, wie die zum Haussender der Linken wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein deutscher oder österreichischer Leser, der sich hierher verirrt, viele Parallelen erkennen und erblicken würde zu Verhältnissen, die ihm zu Hause wohl vertraut vorkommen. In der Schweiz, das ist eben das Schöne, wir können abstimmen. Und wir haben am 8. März einen Urnengang vor uns. Da darf also die ganze Bevölkerung bestimmen, wollen wir, dass die SRG, also unser Staatsfunk, unser Rotfunk, dass der auch in Zukunft noch die volle Zwangsgebühren Zahl bekommt, übrigens auch Unternehmen, wenn Sie es gar nicht anschauen, kennen Sie auch aus der Bundesrepublik, aus Österreich, wir müssen einfach zahlen, auch wenn es niemand anschaut. Und jetzt ist eine Initiative lanciert worden vor einiger Zeit von der Schweizerischen Volkspartei, das ist die führende liberal-konservative Nummer 1 wählerstärkste Partei der Schweiz, voll eingebettet in die Regierung und so weiter. Und die hat eben eine Initiative lanciert, eine Halbierungsinitiative zur Gebührenhalbierung. Und interessant ist, was während dieses Abstimmungskampfs passiert ist. Da hat sich also wie ein Leviathan, ein Flimmer-Leviathan aufgerichtet, diese SRG sozusagen, das Ungetüm des Schüstmilieus, sozusagen ein Mutterkuchen, diese Gewaltsplattform, auf der sich dann eben all die Linken, Halblinken, Mittellinken, Grünen, Softgrünen, Rosarotgrünen inszenieren können. Und die haben also einen unglaublichen Kulturkampf in der Schweiz lanciert. Es sieht so aus nach Umfragen, als ob die Schweizer die SRG davonkommen lassen, dass also die Gebührenhalbierung nicht durchkommt. Das sagen die jüngsten Ermittlungen. Aber wir werden sehen, die Weltwoche hier sehr kritisch. Ich sage, diese Staatssender sind ein Anachronismus. Diese Bevormundung, diese Bemutterung, diese permanente Nachrichtenfütterung, diese Desinformations- und Fake-News-Schleudern. Wir lesen ja vieles, ich nehme das über die Landesgrenzen hinweg zur Kenntnis, ZDF mit KI-Fakes, die ganze Manipulation, die Weglassung, man spürt's ja, man versucht den Zuschauer in eine bestimmte Richtung zu lenken, sozusagen eine televisionäre Volksgemeinschaft der Wohlmeinenden herzustellen, und die, die gesinnungsmäßig nicht reinpassen, mit denen geht man gar nicht ins Gespräch. Und das ist zum Teil in der Schweiz eben auch so, vor allem auch beim Radio. Also beim Rundfunk ist das sehr stark ausgeprägt. Also da ist die linke NGO-Agenda übermächtig. Ich glaube, auch in Deutschland fände man da sehr, sehr viele Beispiele. Das ist also das Schwerpunktthema in der Weltwoche. Dann haben wir noch viele internationale Themen. Ich habe eine größere Standortbestimmung zum Ukraine-Krieg geschrieben. Der Ukraine-Krieg ist ja nicht erst seit 4 Jahren im Gang. Da fängt es ja schon an mit dem Betrug. Der Ukraine-Krieg hat begonnen 2014 im Sinne eines bewaffneten Konflikts, nämlich als Bürgerkrieg. Aber dem sind ja politische Spannungen vorausgegangen, die viel älter sind. Und in der Ukraine überlagern sich eben mehrere Tiefdruckgebiete. Zum einen die alten Nationalitätenspannungen aus der Sowjetunion durch die Abspaltung, durch die Auflösung der Sowjetunion, die pleite gegangen ist zu Beginn der 90er Jahre, hat sich eben die Ukraine, haben sich Weißrussland, Russland abgespalten, noch ehe die Sowjetunion eigentlich ihren Dienst quittieren konnte mit dem traurigen Michail Gorbatschow. Aber das sind eben in der Ukraine große interne Zerrissenheiten, sind da sozusagen aufgespeichert worden. Die haben sich immer wieder im Sinne auch unterschiedlicher politischer Akzentsetzungen zur Geltung gebracht, aber sind dann eben auch überlagert worden durch das Hineinfunken der NATO. Und all das, was man heute erzählt, ich sage das auch in der Schweizer Ausgabe, die
In Zeiten des medialen Gleichstroms, wenn alle das Gleiche predigen, braucht es zwingend Gegensteuer, eine andere Sicht. Und genau das ist die Weltwoche. Unsere Traditionszeitung liefert Ihnen seit über 90 Jahren neue Fakten, Recherchen, Meinungen oder ganz einfach die andere Sicht. Werden Sie jetzt Abonnent, den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.
Schweizer Ausgabe, diese Behauptung, diese Unterstellung, diese Primitivdiagnose. Was ist die Ursache des Ukraine-Kriegs? Wenn Sie bei sich in den Zeitungen etwas herumblättern, in den Talkshows, dann hören Sie immer die gleiche Leier. Ja, es ist der böse Dämon, der Superteufel Putin im Kreml, der quasi im Sinne einer präsenilen Anwandlung noch kurz vor seinem Abgang realisiert hat, oh, ich will ja noch eigentlich die Welt erobern, hat dann seine Armeen, komplett inkompetent natürlich, darum hat man jetzt Angst, dass sie ganz Europa überrennen, hat die in Gang gesetzt, um dann die Ukraine zu schlucken. Und wenn er die Ukraine geschluckt hat, dann geht's dann weiter, Baltikum, und man tut gut daran, jetzt schon am Brandenburger Tor die Sandsäcke aufzuschichten. Und diese Theorie, ich nenne sie die Mickey-Maus-Theorie, die Primitivtheorie, ist eine gefährliche Unterschätzung der eigentlichen Motive der russischen Seite. Da muss man sich eben die Mühe machen, etwas in die Geschichte einzusteigen, zu verstehen versuchen. Heißt ja nicht, dass wir uns alles zu eigen machen. Und dann sehen Sie eben, dass die Motive Russlands viel ernsthafter sind. Nämlich eine Selbstverteidigung oder man könnte sagen eine Gegenreaktion auf eine Aggression von seitens des Westens mit der NATO-Osterweiterung immer näher an die Grenzen Russlands. Und die Russen können sich keine Niederlage gegen die NATO-Raketen in der Ukraine leisten. Und dass man das nicht zur Kenntnis nehmen will, dass die Ukraine für Russland nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen ein hochsensibles Territorium ist. Warum ist wohl die Wehrmacht damals über die Ukraine mit ihrer Operation Barbarossa gestartet? Warum haben sie dort einen der wichtigen Hauptstöße gemacht? Nicht nur über die Ukraine, aber vor allem eben auch. Ja, weil eben der, der die Ukraine beherrscht, einen Dolch an der Kehle Moskaus hat. Und dass die Russen das nicht wollen, das ist nicht ein Zivilisationsbruch oder ein Anfall von entmenschter Bösartigkeit, sondern das würde jede andere Großmacht auch so tun. Die Amerikaner hätten es auch nicht gerne, wenn jetzt die Russen aus Anlass dieser Drogenbandenkriege plötzlich mit Luftlandeeinheiten in Mexico City landen würden, um da die allgemeine Unruhe zu einem Staatsstreich auszunutzen, wie man das 2014 gemacht hat, und dann faktisch Mexiko in den Orbit der eigenen militärischen Infrastruktur einzubauen. Was meinen Sie, was die Amerikaner machen würden? Also ich glaube, dass US-Präsident Donald Trump nicht mit der Engelsgeduld eines Putin 8 Jahre lang warten würde, sondern die würden sofort mit den US Marines und der Delta Force hineingehen, um die Sache in ihrem Sinn zu regeln, analog zu Venezuela. Und die Amerikaner können das offensichtlich viel besser als die Russen. Die Russen dokumentieren hier natürlich auch eine gewisse Unfähigkeit, jetzt rein im operativen Sinne, so eine Militäraktion, so einen Krieg, so eine Invasion durchzuführen, in dem Sinn, dass eben die Ziele erreicht werden. Das ist bei den Amerikanern anders, aber das sind jetzt militärische Detailbeurteilungen, da will ich mich nicht allzu sehr auf die Äste hinauswagen. Aber der Skandal, der intellektuelle Skandal besteht doch darin, dass man hier den Leuten immer wieder diese Fake-Theorien auftischt, die natürlich selbstschmeichlerisch sind. Wenn wir sagen können, Putin ist einfach das absolut Böse, dann sind wir ja das absolut Gute. Das hat doch eine wunderbar entlastende Wirkung und das ist Betrug und das ist auch nicht ehrlich und sie merken, dass nichts ehrlich ist, dass es nicht ehrlich ist, weil alle, die eine andere Meinung haben in der EU, werden entweder nicht mehr eingeladen oder gecancelt, abgekanzelt. Die Kanzelkultur, die Cancel Culture, werden sie abgekanzelt wie der Schweizer Ex-Oberst Jacques Beau in Brüssel. Und allein daran, an diesen Repressionsmethoden, sehen Sie doch, dass etwas nicht stimmt. Also, ich lade Sie ein, meine provokativ getitelte Standortbestimmung hier zur Kenntnis zu nehmen. Und ich habe natürlich einen Titel gewählt, um da etwas auch ein paar Leute wirklich herauszufordern, etwas zu stacheln und zu reizen. Aber bitte, wenn ich falsch liege, schreiben Sie mir, antworten Sie mir, lesen Sie den Text. Auf jeden Fall, Achtung, anschnallen, der Titel: Russlands Retter Putin und andere unbequeme Wahrheiten zum Ukraine-Krieg. Gut gibt es die Weltwoche. Oh, wenn man das in gewissen Kreisen sagt, dann klopft's und chatteret's. Aber es gibt noch viele weitere Aspekte und auch die, die das Thema Ukraine nicht mehr hören können, sie kommen auch auf ihre Rechnung. Dann Weltwoche Grün, unser Umweltmagazin, das ist grün, aber wo grün drauf ist, ist auch grün drin und nicht dann gleich tiefrot. Antimarktwirtschaftlich, das ist die Weltwoche, das ist unser Heft, unser Angebot von dieser Woche und ich empfehle Ihnen, sich darauf einzulassen. Das würde mich sehr freuen, den einen oder anderen neuen Abonnenten und Leser unter uns begrüßen zu dürfen. Deutschland ist immer etwas ein heikles Thema, wenn man sich mit der Innenpolitik der Bundesrepublik beschäftigt, aber wir Schweizer machen das trotzdem aus Gefühlen gut nachbarschaftlicher Zuneigung und den Respekt zeigt man eben den Nachbarn auch darin, dass es einem nicht egal ist, was er macht. Und Sie lesen jeden Tag verschiedene Artikel über Missstände, über schlechte Statistiken und es verbreitet sich ja ein Gefühl des allgemeinen Unbehagens. Die Stimmung ist im Keller. Die Politiker versuchen zwar, hier das Negative etwas aufzuhübschen, etwas aufzuschönen, allein es gelingt ihnen nicht. Die Zahlen, die Entwicklungen sprechen eine klare Sprache. Und wir müssen ja nicht die einzelnen Fallbeispiele jetzt hier noch einmal herbeizitieren. Was ist eigentlich das Grundproblem in Deutschland aus Schweizer Sicht? Woran krankt's und was müsste passieren, damit es besser wird? Das kann ich Ihnen sagen. Erstens, Sie haben in Deutschland einen viel zu großen, überblähten Staat, den man sich gar nicht mehr leisten kann. Und an diesem Staat hängen Legionen von NGOs, die ja gar keine Nichtregierungsorganisationen sind. Das ist ja das nächste Gaunerwort. Die NGOs, die sind ja alle staatlich subventioniert. Das sind Sprachrohre, das sind Megafone, allerdings nicht des Staates, sondern bestimmter Gruppen, die sich des Staates bemächtigt haben. Vor allem aus dem linksgrünen Milieu, denen ja die Fälle davonschwimmen, weil die Leute jetzt dahinter gekommen sind. Sie merken, es ist einfach ein fauler Zauber, es ist ein Betrug, dieser Green Deal, diese grünen Vergrünungen der Wirtschaft, das funktioniert nicht. Also wenden sie sich ab und dann ziehen die anderen natürlich die Schraube an und versuchen mit ihrem Vorfeld, mit diesen Prätorianergarden, genannt NGOs, die Stimmung entsprechend in ihre Richtung zu lenken. Und sie haben da selbstverständlich loyale Verbündete, vor allem beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, beim öffentlich-rechtlichen Radio. Das ist in der Schweiz ausgeprägt, das ist in Deutschland nicht anders. Also sie haben viel zu viel Staat, ein Staat, der das falsche, betrügerische Versprechen abgibt, ich kann deine Lebenslasten tragen, du musst als Mensch nicht selber für dich sorgen, wir sind eine Solidaritätsgemeinschaft, der andere bezahlt und du kannst von dieser Kollektivleistung, die gar nicht mehr erschwinglich ist, die man nicht mehr finanzieren kann, von der kannst du profitieren. Das ist ein Problem des Staatswachstums, des überwuchernden Staates und ist eine klare Abweichung von den Erfolgsprinzipien der Bundesrepublik. Das ist jetzt nicht eine ideologische Feststellung, das ist einfach eine Tatsache. Ludwig Erhard und seine Leute haben den Staat nach liberalen oder liberal-konservativen Gesichtspunkten aufgestellt. Natürlich, damals lag Deutschland in Trümmern, das war eine ganz andere Situation, aber Sie sehen eben an der Entwicklung des Staates in Deutschland diese systeminhärente, den System innewohnende Dekadenzneigung, dass eben der Staat als Monopol auf seinem Gebiet immer mehr wächst, immer mehr an sich reißt, immer mehr interveniert. Das ist ein Naturgesetz. Und warum ist das so? Warum konnte es so weit kommen? Jetzt sind wir beim zweiten Problem. Weil sie ein Kolossalversagen der bürgerlichen Parteien haben in Deutschland. Allen voran der CDU/CSU, die, um an der Macht zu bleiben, selber links geworden ist und grün. Und dann ist ja klar, dann leisten die ja nicht Widerstand, wenn der Staat immer mehr aufgebläht wird. Und sie haben heute noch in der CDU/CSU sehr viele Leute, die in diese Richtung ziehen. Ich glaube, Friedrich Merz wäre eigentlich einer, der in die richtige Richtung ziehen möchte. Aber ob er die Kraft hat, ob sein Motiv stimmt oder ob auch er am Ende nur wegen der Macht an dem Posten ist, in dem man ihn gehoben hat, das wird sich herausstellen müssen. Bis jetzt ist der Entscheid eher skeptisch. Ist man eher enttäuscht, aber die Jury tagt noch. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es gibt ja noch eine Chance. Also die Bürgerlichen haben versagt, nach Strich und Faden. CDU, CSU, FDP. Außer schönen Sonntagsreden nichts gewesen. Ich meine, ein Christian Lindner, einer der begnadeten Rhetoriker. Was hat der gemacht in der Ampelregierung? Er hat sich überangepasst. Nichts von dem umgesetzt, was er eigentlich während des Wahlkampfs gut hörbar vertreten hat. Und die CDU-CSU jetzt eingebunden in diese Konstellation mit den Linken bringt natürlich auch nicht die PS auf den Boden, die es bräuchte, um dieses Ungetüm eines immer größer werdenden Staates mit immer mehr Angestellten, mit immer mehr Parlamentariern in den Griff zu bekommen. Das ist ein Problem. Und dieses riesige Gebilde sitzt natürlich auf einer sehr nach wie vor leistungsfähigen Volkswirtschaft. Und da muss der Staat dieses Geld absaugen, das sonst im produktiven Investitionsprozess aufgrund der vielen individuellen Marktentscheidungen effizienter eingesetzt würde. Dieses Geld wird über Steuern und Abgaben in diese staatlichen Gewaltapparate und Schläuche hineingesogen und dann wird das quasi nach planwirtschaftlichem Muster ohne Plan ausgegeben. Das ist ein riesiges Problem. Also zurück zu den liberal-konservativen Tugenden der Bundesrepublik, diesem Wunder, diesem Wirtschaftswunder, dass er die ganze Welt beeindruckt hat, nicht nur die Deutschen, die ganze Welt. Wichtig, Totalversagen der Bürgerlichen. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt. Wenn die bürgerlichen Parteien, die etablierten, komplett versagen, sozusagen bis zur Ununterscheidbarkeit, sich mit den Linken und Grünen verklumpen und verschwistern und verschmelzen und fusionieren, auch wenn sie nach außen so tun, als seien das noch unterschiedliche Parteien, dann ist es eine Frage der Zeit, sozusagen des ökologischen Gleichgewichts in diesem Biotop der Politik, dass eben den Platz, den die Bürgerlichen geräumt haben, die Etablierten, eine neue bürgerliche Kraft besetzt. Und das ist dann die AfD, eine noch junge Partei, zum Teil auch Fieberkurvenpartei. Natürlich noch nicht mit all diesen, mit allen Politwassern gewaschenen Politprofis, die da aus den deutschen Bundesordnern herausgewachsen sind, Politikerdynastien, die seit Jahrzehnten wissen, wie es geht. Das ist ein, wie sich da mal der Herr Gauland ausgedrückt hat, gäriger Haufen. Aber das ist klar, dann haben sie halt eine neue Partei, die die Position besetzt, die die anderen geräumt haben. Und das ist nicht der Zusammenbruch der Demokratie, das ist nicht der Mongolensturm aus der asiatischen Steppe oder irgendein Großangriff von Außerirdischen und Körperfressern, die die Bundesrepublik vernichten wollen, sondern das ist einfach das Normalste in der Welt, dass so etwas passiert, dass dieser Platz besetzt wird, weil eben die Positionen, die Intellektuellen, unbesetzt geblieben sind. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Und das ist etwas, was man als Schweizer hier sagen darf. Das Problem in Deutschland ist doch einfach, dass sich die Deutschen selber misstrauen. Man misstraut dann dieser Partei, man sagt, die haben zwar Millionen von Wählern, aber vielleicht kann ich für diese Wähler auch nicht die Hand ins Feuer legen, vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, die natürlich immer wieder aufbereitet und auch missbraucht wird, aus tagespolitischen Zwecken. Aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, muss man irgendwann einmal die Demokratie akzeptieren und sagen, wir haben hier Wähler, wir haben hier Bürger, die dürfen wählen, sie dürfen auch Steuern zahlen. Und wenn sie Steuern zahlen dürfen, dann haben wir gefälligst auch zu akzeptieren, wenn sie ihre Stimme, diese Steuerzahler, einer Partei geben, die noch nicht so alt ist wie die anderen. Und das ist nicht der Fehler dieser Partei, das ist auch nicht der Fehler dieser Wähler, sondern es ist der Fehler der bisherigen, die es einfach schlecht gemacht haben. Und als Reaktion darauf sagen die Wähler, wir wollen etwas anderes und wir sind überzeugter von denen. Und jetzt kannst du Brandmauern bauen bis ans Ende aller Tage. Und du kannst ein riesiges Gezeter und Geschrei veranstalten, über irgendwelche Dinge sprechen, über Bedrohungen, die man vielleicht schon unter psychologischem oder psychotherapeutischem Aspekt anschauen müsste. Oder du könntest vielleicht mal anfangen, dich mit den realen Problemen eines Landes zu beschäftigen. Aber das verweigern sie ja. Man puppt sich ein in diese salonfähigen Verlogenheitsdiskurse, in diese Ausweichgefechte. Und man bildet sich ein, man spiele auf der Weltbühne diese ganz große Rolle und haben jetzt zu entscheiden, das Ringen zwischen Russland und Amerika in der Ukraine. Und man redet sich ein, die Freiheit Europas wird in der Ukraine verteidigt. Das ist ein kompletter Unsinn, meine Damen und Herren. Die Freiheit Europas wird nicht in der Ukraine verteidigt. Diese Freiheit wird tagtäglich in jedem einzelnen Land von jedem von uns selber verteidigt. Und ich mache mir keine Sorgen über Xi Jinping, über Putin, über all diese Leute, die können keinem Europäer gefährlich werden. Und auch keinem Deutschen. Den Deutschen kann nur etwas gefährlich werden. Und das sind die Deutschen selber. Wenn sie eben aufhören, sich von den bewährten Erfolgsprinzipien ihrer Geschichte zu verabschieden und die liberal-konservative Marktwirtschaft, genannt auch soziale Marktwirtschaft, die nicht ganz so turbokapitalistisch ist wie die angelsächsische, das ist ein Erfolgsprinzip. Ein schlanker, maßvoller Staat mit hervorragenden Beamten, die sie haben, top ausgebildeten Leuten, nach wie vor, obwohl man sich auch im Bildungsbereich alle Mühe gibt, diese Errungenschaften zugrunde zu reiten. Aber man muss sich auf das zurückbesinnen, meine Damen und Herren, das ist entscheidend. Und wenn Sie von mir als Schweizer noch einen Tipp bekommen wollen, dann sage ich Ihnen, mehr Schweiz wagen, Neutralität als Prinzip. Konzentrier dich mal auf dein eigenes Land und versuch nicht da auf der Weltbühne den gerne groß zu markieren. Lieber gerne klein und gerne groß dann in der Leistung zu Hause bei den Hausaufgaben. Also mehr Neutralität wagen und dann zweitens mehr Demokratie wagen, direkte Demokratie. Wieso dürfen die Deutschen nur Steuern bezahlen, aber nicht abstimmen wie in der Schweiz? Auf und abstimmen, also nicht nur wählen, abstimmen auf kommunaler Stufe. Ja, jetzt sagt man mir, wir haben keine Traditionen in dem. Ja gut, da muss man irgendwann mal anfangen. Aber wir leben doch in einer Zeit, in der niemand freiwillig zugeben würde, also ich bin nicht in der Lage, eine Abstimmung durchzuführen. Jeder traut sich doch zu, in seinem Leben, in seinem Unternehmen, in seinem Betrieb Entscheidungen zu treffen. Warum soll jetzt das ausgeschlossen sein, dass ich auf politischer Stufe die Politiker da, diese Sonnenkönige, die Eingebildeten, etwas genauer kontrolliere? Da fängt es doch schon an. Da fängt das Obrigkeitsdenken an, wenn natürlich die Politiker sagen, nein, nein, die Deutschen sind da noch nicht reif genug. Ja, offensichtlich sind sie reif genug, diesen Politikern das Geld zu geben. Dann sind sie auch reif genug, diese Entscheidungen zu treffen. Also, meine Damen und Herren, das sind aus meiner unmaßgeblichen schweizerischen Sicht die ganz entscheidenden Punkte. Weniger Staat, dann brauchen Sie wieder richtige bürgerliche Parteien. Wenn Sie die bisherigen nicht auf die Reihe kriegen, dann muss die AfD beweisen, dass sie es kann. Dann diese Wählermissachtung und Wählerverachtung, das ist das Allerletzte. Und Sie brauchen die Freiheit, mehr Neutralität, mehr Demokratie. Und Freiheit heißt auch Gedankenfreiheit, Redefreiheit. Aber auch in Deutschland ist die Zensur auf dem Vormarsch. Selbst Politiker wie Friedrich Merz und andere zeigen erstaunliche Affinitäten, Sympathien, eben Desinformation zu bekämpfen. Ich meine, um Himmels Willen, wie viele Desinformationen haben wir in den letzten Jahren von den Politikern gehört? Zu Corona, zum Klimawandel, zur Migration, bei allen großen Themen, zum Ukraine-Krieg. Das ist ja eine regelrechte Desinformationsorgie, die da aus der Politik über uns hereingebrochen ist. Nein, meine Damen und Herren, Demokratie heißt, der Bürger ist der Chef, ich kann mich nur wiederholen, aber dann muss der Bürger sich eben auch verhalten wie ein Chef. Man muss mal sagen, so, jetzt reicht's, wenn die Angestellten wieder überborden. Was haben wir sonst für Themen, die zu reden geben, die interessant sind? Ulf Poschardt, immer wieder eine spannende Stimme in der Welt. Die Bürgerlichen sind zu bequem, um die Gründe für ihre Niederlagen zu verstehen. Ja, ich hab's Ihnen hier jetzt etwas skizziert, sind da gespannt, was die deutschen Kollegen bringen. Dann der amerikanische Präsident Trump hat seine State of the Union Address gehalten. Und da putzen sich jetzt die Medien auch wieder die Schuhe ab und sind des Kritisierens nicht müde, wenn sie das Revue passieren lassen. Ich fand die Rede von Trump, ich fand sie gut. Ich fand diese auch trotzige, optimistische, sich selber zäh gut verkaufende Bärbeißigkeit, diese Durchbeißerallüre, diese Kämpferallüre, ich finde das etwas Positives. Und jetzt sich an Trump wiederum zu empören, greift doch zu kurz. Man müsste fragen, ja gut, wer ist jetzt auf der linken, auf der anderen Seite? Wer ist jetzt der, der diesen Trump energiemäßig und rhetorikmäßig niederringen kann? Und einfach nur auf Trump rumzuprügeln, weil man sich da irgendwie zivilisatorisch überlegen fühlt, das greift jetzt einfach zu kurz, meine Damen und Herren. Er hat die Wirtschaftsleistung besprochen, er hat die amerikanische Eishockey-Mannschaft hat er abgefeiert. Wirklich großartig, dass die US-Boys, das Mutterland des Eishockeys oder eines der ganz großen Mutterländer des Eishockeys, besiegt haben. Und die Kanadier hatten also Topspieler am Start in Mailand. Sie haben es geschafft. Und dieser Optimismus ist eben nach wie vor das ganz große Merkmal der Vereinigten Staaten von Amerika, diese Self-Made-Mentalität. Und meine große Angst, Befürchtung oder Beobachtung vielmehr ist, dass wir uns in Europa, leider auch in Deutschland, in der Schweiz, in seinen Schmollwinkel zurückziehen. In seinen Schmollwinkel eingebildeter Überheblichkeit, ohne selber aber wirklich etwas auf die Reihe zu kriegen. Denn alle relevanten Entwicklungen laufen an uns vorbei, vor allem auch die technologische. Und gerade Deutschland, ein Land, aber auch die Schweiz, mit derartiger industrieller und Innovationspotenz, das muss uns doch kränken. Und diese Gekränktheit, die müsste stärker zu spüren sein, aber die Medien, auch da wieder der bequeme Weg, wie bei der Theorie zum Ukraine-Krieg, da nimmt man eben auch die falsche Analyse, die einfachen, die schmeichelnden Theorien. Da machen sie sich zu leicht mit diesem Amerika- und Trump-Bashing, mit dieser naserümpfenden Suffisanz. Das ist der falsche Weg. Ich war jetzt gerade in Amerika. Und was immer sie auch sagen wollen, da ist schon Power drin. Da ist schon Zukunftsglaube drin. Da wühlt man nicht so in diesen ewigen und immer gleichen Fragen, sondern da ist auch ein unternehmerischer Elan zu spüren, vor allem natürlich auch an der kalifornischen Westküste. Die haben auch das Problem mit dem zu großen Staat und zu hohen Steuern und so, aber sie haben ein Silicon Valley. Und die Klügsten, die Besten, die Schlausten, die gehen halt immer noch in die USA. AfD-Bundestagsabgeordnete beschäftigt Lebensgefährten und dessen Tochter im eigenen Büro. Ja, das ist an sich nicht der richtige Weg, aber ich habe hier ein gewisses Verständnis für die Angeklagten, weil die AfD wird dermaßen für aussätzig erklärt, da finden sich gar nicht mehr die Mitarbeiter, weil die ja dann sofort fertig gemacht werden in diesem Klima der Ächtung und der Ausgrenzung und der Verbrandmauerung. Da wirst du lebendig eingemauert, eingebrandmauert. Und in diesem Klima ist vielleicht tatsächlich am Ende des Tages nur mehr auf die eigene Familie Verlass. Und das wird ja dann auch noch um die Ohren geschlagen. Also hier müsste man auch mehr Verständnis entwickeln, wiewohl, und da gebe ich den Kollegen recht, das nicht in Ordnung ist, wenn das Ganze nur noch zum Familienfilz ausartet. Aber die AfD kann hier zumindest spezielle Umstände für sich geltend machen. Und dann noch diese Debatte um Manuel Hagel und diese Aussagen, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen. Also solange Deutschland Zeit hat, sich mit solchen Affären herumzuschlagen, kann es keine größeren Probleme haben. Dann geht es Deutschland offensichtlich gut, dann ist das Gejammer auf allerhöchstem Niveau. Warum wir die FDP trotzdem brauchen? Natürlich braucht es eine FDP. Aber nur eine FDP, bei der eben FDP drin ist, wo FDP draufsteht. Und das würde eben heißen liberal, freiheitlich. Das heißt eben auch, dass man sich konsequent dafür einsetzt, dass eben dieser Staat nicht dermaßen aufgebläht wird und sich dann nicht überanpasst, wenn man begeistert mal in einer Regierung mitmachen kann. Das ist das Problem. Hat man die Kraft, zu den eigenen Grundsätzen zu stehen? Meine Damen und Herren, das war's. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns und morgen Freitag geht's dann gleich wieder weiter an dieser Stelle. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelernt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.